Er hatte ja gesagt, ich wollte noch mit die vierte Wahrheit der Pfad, der achtfache Pfad, noch erzählen. Oh. Okay, mal schauen. Also, kennt ihr ja, denke ich, sicherlich alle. Es ist natürlich immer ein Thema für die Wochenendkurse, die eine Einführung in den Buddhismus sind. Dann ist es natürlich auch eine Einführung in vier edlen Wahrheiten, bietet sich da an, noch der Pfad. Wollen wir mal sehen. Ich denke, ich muss das vielleicht nicht so ausführlich, aber der Vollständigkeit halber, das erste ist halt die rechte Ansicht oder angemessene Ansicht, richtige Ansicht. Da geht es also im Grunde darum, dass man eine angemessene Karte hat, sozusagen, sich erstmal zu orientieren. Also wie diese rechte Ansicht, dieser erste Faktor erklärt wird, der am meisten standardgemäße ist ein Verständnis oder zumindest ein gewisses Vorverständnis von diesen vier edlen Wahrheiten selbst. Das heißt, dass wir überhaupt eine Idee davon haben, dass es also dieses Dukkha, dass der Wagen nicht rund läuft, dass es da aber auch eben Ursachen gibt und worin diese Ursachen liegen, also jedenfalls wenn das für uns zum Problem wird, die Anhaftung an den holpernden Wagen und an dem unterliegenden Kräfte halt. Und natürlich, dass wir auch wenigstens eine Idee davon haben, dass es eine Möglichkeit gibt, auszusteigen aus diesem Hamsterrad, ne? Dem Rad des Samsara. Und dass man dafür praktizieren muss, weil ohne das ist natürlich, können wir nicht auf dem Weg sein. Ne? Oder anders gesagt, wenn wir in die falsche Richtung loslaufen, dann je mehr Energie wir investieren, je weiter entfernen wir uns vom Ziel. Aber es muss eben nicht, es ist nicht unbedingt, das ist keine Tautologie eigentlich, weil es muss nicht so verstanden werden, dass wir schon alles verstehen müssen, die vier edlen Wahrheiten, achtfachen Pfad inklusive, dann wären wir ja schon am Ziel sozusagen und gleichzeitig ist es der erste Faktor. Nein, der Buddha war schon sehr klar darüber, dass es nicht unbedingt darum geht, das alles wirklich perfekt realisiert zu haben, aber dass man eine grundsätzliche Idee hat, die uns eine Orientierung gibt. Und dann baut sich das eigentlich ganz logisch auf, wenn wir also so ein Verständnis, ein anfängliches Verständnis davon haben, worum es gehen könnte, dann, wenn wir auf einem Weg sein wollen, dann muss ich das natürlich auch dann entsprechend in eine Absicht übersetzen. Und sonst ist es nur theoretisches Wissen, dann können wir da eine Doktorarbeit drüber schreiben. Aber es hat dann nichts, das macht uns nicht zu jemand, der den buddhistischen Pfad praktiziert oder die Anweisung des Buddhas folgt. Also dann das wird dieser zweite Faktor, also rechte Ansicht oder Absicht, Orientierung, wird in dieser Standardversion des achtfachen Pfades halt immer spezifiziert, erklärt, als dass es darum geht, Harmlosigkeit zu entwickeln, also das Gegenteil von Grausamkeit und Freundlichkeit, als das Gegenteil von Unfreundlichkeit. Da gibt es ja ein anderes Wort für. Hat das jemand parat? Standardübersetzung? Übelwollen. Übelwollen. Das ist so ein Dammerdeutsch. Übelwollen, okay. Gut. Also es hört sich eh besser an in der positiven Version. Und das dritte ist das am wenigsten populäre, ist dieses Verzicht. Ne? Und also die ersten beiden, da geht es ja, vor allem das erste, also Harmlosigkeit, ist halt auch die erste Übungsregel, ne? der fünf Übungsregeln, ne? Wie das also konkret genannt. Und Verzicht halt, hatten wir ja am Anfang drüber gesprochen, ne? In dem Sinne, dass natürlich Verzicht, die aus Einsicht kommt, dass wir Dinge aufgeben, die eigentlich uns nur belasten oder Schaden zufügen oder letztendlich dann auch vielleicht, die wir jetzt aber als unnötig empfinden, also im Sinne der Vereinfachung, um unsere Energie halt eben auch zu konzentrieren auf das, was wir wirklich als wichtig empfinden. Das hat also auch mit Prioritäten zu tun, dass wir uns Prioritäten setzen. Und und dann natürlich auch als Übungspraxis, um wirklich um genauer zu erkennen, auch wirklich wo unser Herz vielleicht verkrampft ist oder wo Anhaftungen bestehen oder so, wenn wir nicht mit Verzicht experimentieren, mit auch mit Sachen, die nicht unbedingt schädlich sind oder so, dann können wir uns natürlich leichter selbst belügen. Ne? Also wir können es leicht, ich meine, das ist ja eh eine der Qualitäten unseres menschlichen Geistes scheinbar, dass wir uns sehr, sehr, sehr gut darin sind, uns selber was vorzumachen. Und zum Beispiel uns vormachen können über unsere Abhängigkeiten, dass ich nicht von etwas, das ich gar nicht sehe oder sehen will, dass ich irgendwo abhängig bin von etwas und ich vorgebe, ich tue das halt nur, ja, weil mir das eben Spaß macht. Ich könnte das genauso gut aufgeben. So. Und wenn wir das dann mal auch selbst auch nur als Praxis zeitweise aufgeben, dann merken wir das, ob das wirklich so einfach ist oder ob das irgendwo wehtut. Aber das kann man halt auch, das muss man nicht verbissen machen, sondern das ist hilfreich, wenn man da auch eine gute Portion Humor hat und das mit Humor praktizieren kann, um sich ein bisschen selber auch ein bisschen besser kennenzulernen und unsere eigenen Schwächen ein bisschen kennenzulernen und dann natürlich auch anzunehmen, so wie sie sind. Sonst können wir damit nicht praktizieren. Ja, und das Praktizieren, ja, das ist dann natürlich das Nächste, also die gute Absicht. Wir sind ja eigentlich immer noch bei der guten Absicht. Ist ja heute Abend auch das Thema, die guten Absichten. Jedenfalls ja, für diejenigen von uns, die das aufgreifen wollen. Aber die guten Absichten, wenn wir irgendwo damit ankommen wollen, müssen sich dann natürlich auch in Taten umsetzen. ja, gut. Und das sind dann halt die nächsten drei Faktoren, wo es dann geht einmal um angemessene Rede, angemessene Handlung und angemessenen Lebensunterhalt. Das ist also die Basis, die als Sila beschrieben werden. Also, ja, kann man als Ethik übersetzen, ethische Standards, ethische Ansprüche oder moralische Standards in unserem Leben. Und also liegen natürlich schon in den Absichten und dann, dass wir die natürlich auch befolgen, versuchen einzuhalten. Und das, also rechte Rede, rechte Handlung, das sind im Grunde die, was der Buddha kodifiziert hat in seiner Version als die fünf Übungsregeln, mit denen wir üben können. War das in diesem Kurs? Haben wir die am Anfang zusammengebracht? Oder war das der letzte Kurs, den ich gemacht habe? Okay, also natürlich alle noch, sonst könnt ihr das nachlesen, worum das geht. Und dann der rechte Lebensunterhalt. Ja, das wissen wir, das kann natürlich schwer sein, je nach unseren Möglichkeiten, auch nach unseren Ansprüchen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo selbstverständlich, wenn wir ethische Ansprüche haben, dass wir natürlich versuchen, jeder wird sich bemühen, natürlich den Lebensunterhalt auf einer Art und Weise zu verdienen, die uns angemessen erscheint, wo wir uns nicht schlecht drüber fühlen müssen. Wir wissen natürlich, dass wir unter Druck natürlich möglichst auch stehen, möglicherweise stehen, aber das ist halt, wie gesagt, eben auch eine Orientierung, dass das wichtig ist. Und dann kommen die drei letzten. Interessant ist, die rechte Anstrengung hatten wir gar nicht so bis jetzt erwähnt auf dem Kurs, aber rechte Anstrengung, das gibt es bei dem Buddha immer diese Standardformulierung, die sehr einfach ist und sehr allgemein. Noch allgemeiner als die fünf Übungsregeln, die schon relativ allgemein formuliert sind, denke ich, aus dem Grund, dass dem Buddha sehr klar war, dass es auf uns darauf ankommt, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Praxis und auch dafür, wie wir mit diesen Übungsregeln arbeiten, wie wir sie verstehen. Dass wir nicht einfach irgendwie nur so einen Katalog von Regeln folgen und Regeln für alles haben und dann um uns sicher wiegen zu können, dass wenn wir alle Regeln befolgen, dann sind wir okay. Sondern ne, dass das auch spirituelle Arbeit ist, und sie auch, wo auch Selbsterfahrung drin steckt, also die auch zur Reflexion halt gedacht sind. Und in dieser rechten Anstrengung heißt es eigentlich nur, so ungefähr, dass wir die Anstrengungen unternehmen, die nötig sind, um in guten Dhamma-Deutsch, also heilsame Geisteszustände zu entwickeln. Also, und zweitens die Anstrengung, die nötig ist, um diese zu erhalten und weiterzuentwickeln. Und dann umgedreht, die Anstrengung, die nötig ist, um uns unheilsam Geisteszuständen, den wir als schädlich empfinden, erkennen, herauszuziehen, also dem unsere Energie zu entziehen. Und wenn es uns gelungen ist, die loszuwerden, die Anstrengung, die nötig ist, um zu verhindern, dass sie wieder auftauchen. Es ist also im Grunde, was dahinter steht, ist dieses Kriterium, was ich erwähnt habe, vorher von Kusala und Akusala. Heilsam und unheilsam. Förderlich für unser tieferes Wohlergehen oder schädlich dafür. Für unser Wohlergehen oder das anderer Lebewesen. Das war also unsere Anstrengung dementsprechend, unsere Bemühungen dementsprechend ausrichten. Das gibt uns, wie gesagt, wieder eine Orientierung. Und die beiden letzten sind dann die Achtsamkeit und die Sammlung, wo es um ja, die, was wir klassisch mehr immer als Meditation verstehen, um diese Faktoren haben wir schon angesprochen. Und interessanterweise hat der Buddha halt, weiß ich nicht, bin ich jetzt gar nicht sicher, ob das öfters vorkommt, es gibt jedenfalls eine Lehrrede, die in der er hervorhebt, dass wenn wir diese acht Glieder des Pfades entwickeln, und die sind natürlich nicht so zu verstehen, obwohl da eine logische Folge drin ist, dass wir erstmal den ersten abhaken müssen, bevor wir auf den nächsten weiterkommen, sondern die werden natürlich, die unterstützen sich gegenseitig, ne? Die werden also zusammen entwickelt. Aber dass alle von diesen Pfadgliedern, um sie zu entwickeln, um sie richtig zu entwickeln, im Sinne, so wie der Buddha es verstanden hat, dass bei der Praxis für jedes dieser Pfadglieder drei von diesen immer vorhanden sein müssen. Und das ist jetzt euer Moment, jetzt kann ich euch eine Frage stellen. Welche drei? Welche drei müssen immer dabei sein?
Achtsamkeit.
Right view. 12 Punkte.
Right view.
Ihr seid ja ein fortgeschrittener Kurs. Okay, und das dritte? Einer fehlt noch.
Vielleicht die Anstrengung. Ah, ja.
Ich bin baff. Das ist mir noch nie passiert, dass sofort drei Antworten geschossen kamen. Ihr habt geschummelt, oder? Genau, die drei. Also, rechte Ansicht, Achtsamkeit und rechte Anstrengung. Und das finde ich interessant als generelle Kontemplation. Rechte Achtsamkeit halt im Zusammenhang des buddhischen Lehrpfads, ne? Also nur so kurz, als das auch mit eins machen. Weil Achtsamkeit ist ja jetzt sehr populär geworden, lässt sich gut verkaufen. Weil es natürlich, ja, wirkt und hilft in vielen Zusammenhängen. Aber es ist interessant, natürlich Achtsamkeit, damit es rechte Achtsamkeit ist, interessanterweise hat der Buddha auch von falscher Achtsamkeit gesprochen, das ist ein bisschen weniger Leute. Achtsamkeit ist ja eigentlich neutral, erstmal ist ethisch neutral, also man ist halt nur bei der Sache, heißt das im Grunde, ne? Man ist Aufmerksamkeit nicht zerstreut. Ne? Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum man es gut verkaufen kann, es lässt sich säkularisieren, aus dem spirituellen Kontext herausnehmen, und es lässt sich auf allen Gebieten anwenden. Ne? Wenn man, egal was für einen Job ihr macht, wenn ihr ihn achtsam macht, dann macht ihr einen besseren Job. Ne? Und da ist es sehr, sehr nützlich, auch in unserer so von der Ökonomie halt beherrschten Gesellschaft. In dem achtfachen Pfad hat natürlich die Achtsamkeit ein Kontext, eine bestimmte Bedeutung, die es zur rechten Achtsamkeit macht. Und was es zur rechten Achtsamkeit macht, im Sinne des Buddha oder seiner Lehre, ist natürlich ganz wesentlich, ist die Absicht, die dahinter steckt, wozu, was ist denn unsere Intention, wozu wir überhaupt Achtsamkeit entwickeln. Da kommen wir wieder zurück zu sozusagen den Anfang des Kurses, wo wir mit Achtsamkeit angefangen haben und wo ich auch insistiert habe, auf die, dass wir uns hin und wieder einfach auch vergegenwärtigen sollten, was eigentlich unsere Absicht ist, warum wir meditieren, warum wir praktizieren. Weil als Basis einfach, wenn ich Achtsamkeit auf den Atem oder sonst was ich benutze halt, praktiziere, was es tut, es wirkt keine Wunder. Manchmal schon, manchmal kriegen wir mehr als wir. Bringt die Achtsamkeit mehr, als wir erwartet haben oder als wir erhofft haben. Aber im Grunde, was bringt uns Achtsamkeit? Hatte ich auch schon gefragt, hatte ich auch schon beantwortet, glaube ich. Wieso Achtsamkeit? Wozu?
Information.
Information, genau. Aber ihr seid heute ja wirklich auf Zack. Also, genau das, sehr präzise, genau das, was ich gerade, wo ich gehofft hatte, Information. Ne? Wenn wir aufpassen, wenn wir achten, dann kriegen wir Information. Aber wenn wir nichts mit der Information machen, dann passiert natürlich auch nichts weiter. Und was wir mit der Information machen oder was uns denn interessiert an der Information, die uns Achtsamkeit gibt, hängt natürlich von unserer Absicht ab. Den Kontext, in dem wir Achtsamkeit praktizieren. Und der Kontext ist natürlich zunächst mal immer auch unsere Absicht. Also mein Beispiel ist immer der Bankräuber. Das haben einige von euch schon gehört. Der unachtsame Bankräuber wird wahrscheinlich nicht besonders erfolgreich sein. Schnelles Karriereende. Wenn er erfolgreicher sein will, dann könnte es durchaus hilfreich für ihn sein, einen Achtsamkeitskurs zu besuchen. Obwohl natürlich auch Achtsamkeitskurse dieser Tage, die kriegen sie, haben natürlich auch einen Kontext und das ist natürlich nicht unbedingt alles, was jetzt unserem Bankräuber hilft. Aber natürlich, wenn der Bankräuber, und ich denke jetzt mehr so an den Gentleman-Bankräuber aus den Filmen von der 50er Jahre oder so, also der Panzerknacker, ne, der also nachts einsteigt und, oder die Panzerknackerin, ne, um wirklich auf der Höhe der Zeit zu sein.
Jetzt
plötzlich, ne?
Fällt uns ein.
Ja, okay, sehr gut. Ne? Da ist jemand auf, passt jemand an. Interessant, wie mein Geist funktioniert. Ne? Okay. Also die Panzerknackerin, insistiere ich mal, unsere achtsame Panzerknackerin, die hat natürlich ein Interesse, nehme ich an. Ne? Und also das heißt, also Achtsamkeit in dem Kontext heißt natürlich, dass ich nicht nur, dass ich präsent bin bei dem, was ich mache, sondern dass ich einen Kontext im Geist behalte, warum ich das mache und was dafür wichtig ist. Und auch, was jetzt vielleicht dann, was wichtig ist von dem, was mir ins Gewahrsein kommt, was mir bewusst wird. Ne? Und wie ich dann darauf zu reagieren habe. Der Buddha im Kontext seiner Anweisung bezeichnet diesen Teil als, wenn Achtsamkeit nicht anders eingebunden ist und definiert wird, als Sampajanya in Pali. Sampajanya wird normalerweise übersetzt so als Klarbewusstsein. Ist das richtig? Ja? Wie war's? Wissensklarheit, genau. Ich glaube, das ist das. Dankeschön. Ja, Englisch, Clear Comprehension. Ne? Auf Deutsch dann übersetzt auch als Wissensklarheit. Es bringt also dieses Element der Intelligenz mit hinein. Ne? Wir denken wieder Gewahrsein oder so. Also das ist Aufmerksamkeit. Aber in dieser Aufmerksamkeit operiert eine gewisse Intelligenz. Eine Intelligenz, die den Plan im Hinterkopf hat. Ne? Sonst können wir sehr präsent sein, aber wenn keine Wissensklarheit da besteht, dann bringen wir halt die Sachen, die wir wahrnehmen, in unserer geistigen Anwesenheit nicht in den richtigen Kontext. Und für den Bankräuber, denke ich mal, ist es halt eben so, okay, er hat einen Plan und er passt auf, dass er keine Spuren hinterlässt und er weiß, wo er seine Werkzeuge ablegt und wie und was sein Zeitplan ist. Und er weiß, wann der Wächter kommt und so weiter und behält das alles im Geist. Und dann ist präsent und dementsprechend kann er oder sie dann eben auch die Information verarbeiten, auf den Plan zurückbeziehen. Ne? Wenn plötzlich der Schlüssel geht in der Tür. Ne? Dann weiß sie, ich muss jetzt reagieren, das ist relevant. Oder so, ne? Und was unsere Bankräuberin dann macht, er hängt natürlich davon an, was genau ihre Intention ist. Ne? Wenn es eine gewaltbereite Bankräuberin ist, dann versteckt sie sich in der Tür mit dem Schraubenzieher oder vielleicht was Schwereres, mit dem Hammer. Oder den Hammer braucht man nicht zum Frisur knacken. Ne? Schraubenschlüssel oder sonst. Ne? Und wenn der Wächter kommt, dann boom, kriegt er was auf den Kopf. Ne? Plan erfolgreich ausgeführt. Ne? Wenn es aber eine wirkliche Gentlefrau ist, wie übersetzen wir das als genderneutral? Unsere Gentleman-Bankräuberin, das ist eine interessante Kombination. Ne? Dann käme das natürlich nicht in Frage. Achtsamkeit ist genau die gleiche. Aber der Rahmen ist etwas anders, weil keine Gewaltbereitschaft mit ins Spiel kommt. Dann heißt also die Schlussfolgerung aus der Wahrnehmung, die mir die Achtsamkeit gibt, Schloss in Tür, ist eine andere. Ne? Schnellstmögliche Flucht. Wie komme ich hier raus, ohne dass ich ertappt werde oder Spuren hinterlasse? Und wenn wir das dann übertragen in den Kontext des achtfachen Pfades, ist eben der Bezugsrahmen ist, wer hat es gesagt, rechte Ansicht. Das ist also das Interesse an, das ist der Plan, auf den ich halt die Information, die mir Achtsamkeit gibt, beziehe. Was hat das zu tun mit Dukkha, mit den Ursachen für Dukkha und der Aufhebung von Dukkha und dem Weg zur Aufhebung von Dukkha? Und die Konsequenz, die ich aus der Information sehe, das ist die rechte Anstrengung. Was mache ich damit? Es ist interessant, wie das passt auf etwas im Bezugsrahmen für den achtfachen Pfad, von dem, was eigentlich, was wir, egal was für eine Anstrengung wir unternehmen, was unser Projekt ist, was ständig halt eigentlich abläuft. Also die Achtsamkeit ist das, was sich auf die Gegenwart bezieht. Achtsam sind wir, können wir natürlich nur jetzt sein, nicht morgen oder gestern. Aber die rechte Anschauung, genauso wie falsche Anschauung, also beim Bankräuber, wenn wir nicht von rechter Anschauung sagen, nicht im Sinne des Buddha sprechen, ist, was wir aus der Vergangenheit mitbringen. Berücksichtigt also die Tatsache, dass unsere Achtsamkeit, unsere Anwesenheit in der Gegenwart nie wirklich total neutral oder gegenwärtig ist. Wir bringen ja immer unsere ganze Vergangenheit mit in die Gegenwart. Das heißt, das bestimmt natürlich schon unsere Konditionierung aus der Vergangenheit bestimmt schon, was wir überhaupt in der Gegenwart wahrnehmen, woran wir interessiert sind und wie wir das wahrnehmen. Möglicherweise, wenn wir nie darüber nachdenken oder nie praktizieren, sind wir uns dessen überhaupt nicht bewusst, wie viele Filter wir die ganze Zeit natürlich schon in unserem Operieren haben. Das ist einer der Gründe, warum Augenzeugen vor Gericht normalerweise eine sehr geringe Priorität haben. Wie nennt sich das? Das ist ein juristischer Begriff, also für Beweismaterial, wenn man jemanden vor Gericht verurteilen will.
Evidenz,
es gibt da also andere Arten von Evidenz, die wesentlich höher eingeschätzt werden vom Gericht als Augenzeugengerichte, weil Augenzeugengerichte sind notorisch halt unreliable.
Unzuverlässig.
Gut, das ist ja gut übersetzt. Ihr kennt alle dieses Beispiel von dem Gorilla? Dieses Gorilla-Experiment? Ne? Eine kennt es noch nicht, dann kann ich es nochmal erzählen. Gibt es auf YouTube zu sehen. Hat man, weiß ich nicht, ich glaube wahrscheinlich eine Universität in den Vereinigten Staaten oder so. Jemand hat dieses Experiment halt durchgeführt. Ich denke an Vereinigten Staaten, weil da Basketball gespielt wird. Es ist so eine Gruppe von jungen Leuten in einem Kreis sind. Ich weiß nicht, ob die jetzt die einen dunkel, glaube ich, Dress anhaben, die anderen helles oder so, aber jedenfalls könnte man das so konzipieren. Die haben einen Basketballröhr. Und die spielen sich diese Basketbälle gegenseitig zu. Und die Testpersonen sollen sich dieses angucken. Ich glaube, das ist vielleicht 3 Minuten lang oder so. Und die sollen, glaube ich, die Aufgabe ist, die sollen zählen, wie oft der Ball gepasst wird zwischen diesen 2 unterschiedlichen Teams oder so. Relativ komplex, da muss also richtig aufpassen. Und der Clou ist halt dabei, ist, dass in der Mitte dieses Videos ein jemand, man kann nicht sehen, ob ein Mann oder eine Frau, weil völlig angezogen in einen Gorilla-Anzug dort hinein geht, so von der Seite, und dann in der Mitte steht für mehrere Sekunden, eine ganze Weile, und dann so seitlich hinaus hoppelt. Und 70% oder so von den Leuten, die dieses Video gesehen haben, haben diesen Gorilla nicht bemerkt. Weil die halt so darauf fokussiert waren, diese Ballbewegung zu machen. Es ist erstaunlich, wie man also etwas, also kann fast nicht offensichtlicher sein. Ist ja auch shocking, so ein Gorilla-Mensch hineingewandert. Und das könnt ihr euch auch auf YouTube angucken. Also wenn man das natürlich weiß, dann hält man das wohl unmöglich, weil du guckst jetzt an, du erwartest ja, dass so ein Gorilla kommt. Der kommt. Und dann fragst du, wie kann das sein, dass 70% der Leute den überhaupt nicht gesehen haben. Aber dann kann man verstehen, warum Ritter meistens nicht so von Zeugenaussagen beeindruckt sind. Ja, sagt also viel darüber aus, was wir halt in eine Situation mit hineinbringen, auch an Filtern aus unserer Vergangenheit, wenn wir versuchen, einfach aufmerksam zu sein. Und ist natürlich dann gut, das zu wissen und eine Möglichkeit, sich auch eben zum Beispiel dazu gehört natürlich eben unsere Absicht, um sich dessen zu vergewärtigen. Und nach dem Buddha wäre es natürlich, jedenfalls wenn wir an dem achtfachen Pfad und den Ergebnissen interessiert sind, die der Buddha uns damit verspricht, dass wir uns damit wenn wir uns damit im Rahmen dieser, eines Verständnisses der vier edlen Wahrheiten und des Interesses, der damit verbundenen Absicht halten, ist das natürlich dann, wäre es dann natürlich hilfreich. Also das bezieht sich auf die Vergangenheit. Und dann Zukunft ist über, was wir natürlich mit der Information, was wir mit der Information machen, was wir dann erfahren durch unsere Aufmerksamkeit und was wir dann möglicherweise auf die vier edlen Wahrheiten beziehen oder unsere Absicht, was wir mit unserer Meditation anfangen wollen, wird natürlich einen Einfluss darauf haben, in welche Richtung wir uns dann damit bewegen. Also rechte Anstrengung. Das Kriterium von was ist hilfreich und was ist nicht hilfreich. Bezieht sich also die rechte Anstrengung bezieht sich also auf die Zukunft, sozusagen, also auf die Intention in die Zukunft. Ja, das ist also der achtfache Pfad. Also also Achtsamkeit und Sampajanya, Wissensklarheit, das ist verständlich, oder? Sonst können wir auch Dinge natürlich sehr, wir können die mit größter Achtsamkeit machen, aber wenn wir nicht wirklich wissen, was wir da machen und was die Konsequenzen sind, ist die Konsequenz natürlich nicht unbedingt hilfreich, ne? Egal wie achtsam wir dabei sind.
Ja? Ich frage mich jetzt gerade, wie sich eigentlich die rechte Absicht von der rechten Ansicht überhaupt trennen lässt. Hängt ja stark zusammen.
Ja, also alle, Ansicht und die Absicht. Alle acht. Natürlich.
Ja, sowieso. Ja. Aber wie lässt sich jetzt das überhaupt eigentlich nur psychologisch, oder? Aber nicht kausal. Also die rechte Ansicht ist einfach, was ich mitbringe als Ansicht und die Absicht ist die Intentionalität in die Zukunft oder so, aber sonst lässt sich es nicht.
Ja. Wirklich? Ja, denke schon. Kann man. Also ich meine, gut, in der Standardformulierung, wie gesagt, gibt es natürlich dann diese. Der Buddha beschreibt es ja, was er so meint oder ihm was anbietet als eine Art und Weise, um rechte Absicht genauer zu definieren. Wie gesagt, wo es halt um Harmlosigkeit geht, um Freundlichkeit, um Verzicht. Eigentlich also etwas, was aus einem Verständnis, wenn ich sehe, aha, vier, wo, was in den vier edlen Wahrheiten drin deckt, dass sich das umsetzt in eine Sache, aha, es ist das heißt nicht, fällt mir dazu ein, wie du musst dein Leben ändern? Eigentlich nur das gelesen, das Buch? Nee? Okay. Ist interessant, weil das, naja, gut, kommt drauf an, wo man interessiert ist. Aber da geht es um spirituelle Techniken im weiteren Sinne. Peter Sloterdijk war früher mal ein Bhagwan an Himmel, hat das auch immer, also sein Interesse, bevor er Philosoph geworden ist, ja, und sein Interesse an spirituellen und transformativen Praktiken aufrechterhalten, hat so ein recht interessantes Buch darüber geschrieben, wo das so verallgemeinert. Und ja, diese Sache, dass also wie bei diesem Gedicht von Rilke, das ist genommen von diesem Gedicht von Rilke, der Archaische Torso Apollos, ne, das ist die letzte Linie, also wo er beschreibt, wie er diesen Torso betrachtet und wie dieser Eindruck, für ihn sozusagen wie ein Auftrag beinhaltet. Also es geht nicht darum, dass wir etwas gesehen haben, was schön ist, was wir gut finden, sondern das heißt, das gibt eine Motivation, einen Auftrag. Ich muss da jetzt was mit tun. Ne? Kennen wir das nicht aus unserer Erfahrung? Also das ist, sagen wir, also zum Beispiel ging mir das, vielleicht bin das ja nur ich, und bin bestimmt nicht nur ich. Also als erstes passiert mir das, oder wo ich jetzt erinnere, als ich Karl Marx gelesen habe. Da war ich noch wesentlich jünger und eigentlich jetzt Karl Marx, ja, der Mann hat recht. Also das heißt dann aber nicht, okay, der hat recht, kommt in das Regal und lese ich das nächste, sondern das hieß dann für mich, halt, da müssen wir jetzt was tun. Hat ja Karl Marx auch gesagt, die Philosophen haben die Welt nochmal verschieden interpretiert, es kommt aber an, sie zu verändern. Dann wurde ich also zunächst zum Weltveränderer. Das wurde dann zunehmend frustrierender und dann habe ich irgendwann wieder weitergesucht. Und dann kam ich irgendwann auf die vier edlen Wahrheiten. Gut, dann habe ich die vier edlen Wahrheiten gesagt, halt, der Buddha hat recht, hat noch mehr recht als der Karl Marx. Und konnte ich auch bis heute noch wirklich keinen Fehler empfinden. Und das hieß dann für mich eben auch nicht, ha toll, jetzt habe ich endlich mal jemanden gefunden, der wirklich recht hat. sondern da war für mich ein Auftrag, sondern das heißt, ja, da musst du was jetzt mit tun. Das ist nicht einfach nur natürlich ein akademisches Wissen. Könnte natürlich auch sein, oder? Das ist ein interessantes Thema. Vielleicht werde ich jetzt Professor für Buddhologie oder so. Gibt's ja und schreibe schlaue Bücher darüber. Nein, aber die Reaktion war, dass das geht mich an. Das geht um das, was mich interessiert in meinem Leben. Das geht auch um mein Leben zu verändern. Und der Buddha gibt dafür Orientierungshilfen. Also das ist wie sich, also der erste Teil ist nur um das rechte Verstehen von diesem Zusammenhang und dann setzt sich das aber um in etwas, ja, okay, das hat etwas zu tun wie damit, wie ich, dann geht es halt klack, klack, ne, von Verstehen zu Orientierung zu Handlung. Ich fand das immer sehr schön, ich glaube, die habe ich wahrscheinlich auch letztes Jahr hier die gleiche Geschichte erzählt und mir vielleicht nur verkürzt von einem Freund von mir, der mir das sehr schön so erzählt hat. Ich habe ihn gefragt, er hat mich vom Flughafen abgeholt, wo, und wir kamen so ins Gespräch, so ein erstes Gespräch, und ich habe ihn gefragt, wie er zum Buddhismus gekommen ist. Und das fand ich so richtig klassisch, wo er in einer Lebenskrise war, seine Partnerin wollte ihn verlassen, gute Freunde bleiben, aber ihn verlassen, aber er war da gar nicht mit einverstanden, also für ihn war die Beziehung nicht zu Ende, und sie wollte es aber, die hatten auch ein Kind, einen 4-jährigen Sohn, was das Ganze natürlich noch schwieriger machte. Und er war so wirklich damit in einer Krise. Und sie wollten aber jetzt auch zusammen, trotzdem, interessanterweise als gute Freunde halt, in Urlaub fahren mit dem Jungen. Und er bereitete sich darauf vor, er fühlte sich ziemlich am Boden und dachte, ja, es ist Zeit für irgendwie, er braucht irgendwie was, Nahrung, Kontemplation. Und er hatte ein Buch bei sich im Regal, was ich selber nie gelesen habe, was aber sehr bekannt ist, glaube ich, so ein Klassiker. The Path Least Traveled, oder The Road Least Traveled. Hat man vielleicht schon mal gehört, das ist 70er Jahre irgendwie so, ne? so ein Weisheitsklassiker. Und er dachte, oh, ja, das werde ich mir mitnehmen, das mir zu Gemüte zu führen und vielleicht ein bisschen wieder die Füße auf den Boden zu bekommen und schauen, wie ich damit umgehe und so. Und geht zu seinem Regal, nimmt das Buch raus, guckt es an und sieht, er hat das falsche Buch genommen. Stattdessen hatte er die 4 Jedi in Wahrheiten. oder jedenfalls Einführung in den Buddhismus oder sowas in der Hand. Und was ist denn das? Wusste er gar nicht, dass er das Buch hatte. Und denkt, das ist ja interessant. Und dann nachgedacht hat er, das stimmt. Vor 20 Jahren einmal ist er irgendwo in einen Buchladen gegangen, hat das Buch gesehen und hat gesagt, das sieht interessant aus. Das nehme ich mir mal mit und lese mir das durch. Und hat das mit nach Hause genommen, ins Regal gestellt und vergessen. Nie gelesen. 2 Jahre später, diese Situation, greift er ins Regal und hat genau das Buch in der Hand. Na ja, gut, dann soll ich wohl das Buch mitnehmen. Und hat das mitgenommen auf den Urlaub. Und nachts, als er seinen kleinen Jungen zu Bett gebracht hatte und dann Ruhe hatte, hat er das Buch rausgenommen, um darin zu lesen. Und siehe da, das erste Kapitel, da ging es um Dukkha. Da war nicht ordentlich rund, Leiden. Und ja, da haben wir gesagt, das ist für mich offensichtlich, warum ich gerade dieses Buch, weil damit kann ich mich identifizieren. Leiden, weiß ich, worum das geht, und das ist gerade jetzt mein Thema. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, aha, es gibt eine Ursache für das Leiden. Ah ja. Ja, das ist ja interessant. Ne? Also natürlich, aber in meinem Fall, natürlich gibt es eine Ursache. Was ist denn diese Ursache? Ja, im Grunde die Insistenz auf unseren Präferenzen. Ne? Und das Anhaften an das Verlangen, dass die Dinge so sein sollen, wie wir sie gerne hätten. Ja, also meine Partnerin will ihre eigenen Wege gehen, ihr gutes Recht. Ich will das nicht. Und deshalb leide ich, stimmt. Es ist mein Verlangen, dass es anders sein soll, was mich leiden macht. In der Situation war das klar wie Kloßbrühe, wie man sagt. Ne? Also wirklich, also wie die Faust, passte wie die Faust aufs Auge. Ne? Zahn. Das ist es. Ne? Und das macht wahrscheinlich den Unterschied, wann uns solche Sachen treffen. An einem anderen Tag hätte man vielleicht das gelesen und sagt, naja, okay, irgendwann. Bisschen pessimistischer, ja. Aber hin und wieder mal gut, wenn ich Zahnschmerzen habe und so, ja gut, das verstehe ich, okay. Aber es ist, ja, wow, es ist offensichtlich für mich, ne? Natürlich, stimmt. Und dann hat er weitergedacht, dachte, ja okay, jetzt ist es ja offensichtlich, aber wie war das denn, da ist schon ein älterer Vater, das heißt, er hat schon ein bisschen Erfahrung und ziemlich heftige Erfahrung hinter sich gehabt und hat immer so durchgehauen. Ja, gelitten habe ich eigentlich ziemlich viel in meinem Leben. Verfolgen wir mal zurück, ne? Die Situation 1997 in Skopje. Ah ja, stimmt. Meine Insistenz auf meine Präferenzen, die frustriert worden sind. Leiden. Und immer wo er es zurückverfolgt hat, wo er besonders Leiden identifiziert hat, stimmt. Er konnte es immer zurückverfolgen. Im Grunde bin ich der Autor meines eigenen Leidens, weil ich einfach mich nicht abfinden wollte und nicht akzeptieren konnte, wie die Dinge eben waren. Naja, das ist ja interessant. Also dieser Buddha-Typ, da hat er ja wirklich irgendwie was Relevantes gefunden, was auch für mich interessant ist. Aber schön, gut, das erkenne ich jetzt. Aber dann, wie geht's weiter? Aha, dritte Wahrheit, da wird es ja wirklich interessant. Es gibt einen Ausweg. Ja, da kommt es natürlich darauf an, ob wir den Tritt sind oder nicht. Und er war sehr interessiert in dem Moment, weil das Leiden ihm auch sehr akut war. Und die Antwort ist natürlich im Prinzip vielleicht fast, zu anderer Zeit mag uns das einfach vielleicht ein bisschen simpel erscheinen oder zu einfach. Ja, du musst halt deine Anhaftung aufgeben, loslassen, sagen wir. Und oft reden wir davon im Retreat technisch, okay, loslassen. Wie lässt man los? Kann ich? Das kommt nur von der Einsicht, dann passiert es. Wir können nicht einfach loslassen. Das ist manchmal ist das subtil, man muss erkennen, wo man loslässt oder es braucht viel Arbeit, bis man dahin kommt, dass man loslassen kann. Aber in der Krisensituation, wo er war, war das ihm klar wie irgendwas. Weil es das Leiden mit dem Gesicht an die Wand gedrückt hat. Ne? Und er gesehen hat, ja, ich kann einfach nicht loslassen. Aha, stimmt. Wenn ich loslassen könnte, ganz offensichtlich, musste ich nicht leiden. Meine Partnerin will halt eben einfach nicht mehr meine Partnerin sein. Sie mag ihre guten Gründe haben. Jedenfalls hat sie das Recht auf ihre eigenen Gründe. Sie will ja auch noch gute Freundin sein. Also okay, aber ich will was anderes. Also leide ich. Und was das Leiden ist, ist genau dieses.
Ich will aber nicht.
Ah, okay. Ja gut, das ist natürlich auch eine Einsicht. Aber dann, das ist natürlich eben die nächste Ansicht. Ja okay, also loslassen muss ich, aber kann ich nicht. Aber so wie er sich empfunden hat, etwas, das er als besonders schwierig und er sich selbst als sehr ungeeignet zum Loslassen empfanden hat, viel zu schwach, um loslassen zu können. Also habe ich nur die Möglichkeit festzuhalten und sagte, es geht ja noch weiter. Achtfacher Pfad, okay, es gibt einen Übungspfad, okay, man kann lernen, man kann dazulernen und dann vielleicht eventuell an die Möglichkeit herankommen, loszulassen. Und das macht dann auch noch logischen Sinn, aber trotzdem, achtfacher Pfad. Das schien ihm also sehr uphill, ne, auf sehr, sehr steil aufzugehen für die Art und Weise, wie er sein Leben geführt hat. Ne. Also wirklich 180 Grad Kehrtwende. Sagt er, na gut, ich brauche Hilfe. Das hat der Buddha auch gesagt. Was hat der Buddha gesagt? Das ist das Wichtigste im spirituellen Leben. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Ja, ungewöhnlich und unerwartet in den Sutten, in dem Zusammenhang. Ne. Dieses Gespräch zwischen Buddha und Ananda, seinem Cousin, der ihm ein treuer Begleiter gewesen ist, der gesagt hat, sein Cousin hat ihm halt gesagt, Kalyanamitta, also gute Freunde zu haben, ist die Hälfte des spirituellen Lebens. Also so die Hälfte, da gibt es so einen anderen Spruch im Deutschen, ist die Hälfte der Miete. Genau, die Hälfte der Miete. Und der Buddha hat ihn zurechtgewiesen, hat gesagt, nicht so Ananda. Gute Freunde zu haben, ist die ganze Miete. Das ist das Wichtigste. Weil ohne gute Freunde ist es schwer, überhaupt erstmal auf den Pfad zu kommen. Und er hat natürlich auch, na gut, das ist dann eindrücklicherweise sich selbst als Beispiel genommen, als den perfektesten guten Freund, der Buddha selber. Natürlich, weil ohne den Buddha wäre das Ganze nicht gestartet. Ne? Wir haben nicht den Buddha mehr um uns, aber ihm ist auch klar, also da brauche ich Hilfe. Und dann hat er sich gedacht, also gut, muss ich irgendwo die Buddhisten finden? Gibt es ja irgendwo Buddhisten bei uns? Ja, Buddhismus, da gibt es auch sehr, sehr viele Schulen. Welche soll ich denn da aussuchen? Denke ich, naja, ich bezahle Anfänger, dann fange ich am besten mit dem einfachsten an, also das ursprüngliche, also Theravada-Buddhismus. Ich bin ja völlig neu zu dem. Dann hat er geguckt, Theravada-Buddhistische Gesellschaft, ne, aus meinem Land. Naja, tatsächlich gibt es. Telefonnummer, angerufen. Hallo? Kann ich bei euch mitmachen? Und am anderen Ende des Telefons war ein anderer guter Freund von mir, der Präsident der Theravada-Gesellschaft, dort schon seit langen Jahren gewesen ist, der die aufgebaut hat. Ja, später habe ich dann kennengelernt, oder inzwischen ist er der Vizepräsident der Theravada-Buddhistischen Gesellschaft. Und, aber was er eben auch gesagt hat, aus dieser Situation heraus, von dem Moment an, als er dieses Buch gelesen hat, von der Nacht, er hat natürlich gewusst, er braucht Unterstützung und es braucht mehr als das, und er wird es nicht alleine schaffen. Aber er hat angefangen zu meditieren und er hat nicht einen Tag ausgelassen seitdem. Also es ist Motivation. Und ja, der Grund, warum ich da hingekommen bin, oder als das eben als Beispiel genommen ist, ist eben dieses, also wenn wir, je nachdem wie uns, in welche Situation uns eben diese Einsicht eben auch trifft, die der Anfang des achtfachen Pfades ist, ne, diese rechte Erkenntnis, ne, wie relevant das für uns ist, hat natürlich auch was damit zu tun, wie viel Energie das in uns mobilisiert. Das ist es, ne, jetzt habe ich es gefunden. Und dann, wie jemand mal gesagt hat, in einem anderen Kontext, es gibt eigentlich nur zwei wichtige Dinge auf der spirituellen Suche, auf dem spirituellen Pfad. Das könnte auch ein Quiz sein. also das erste ist auf Englisch to get started. Also loszugehen, ne? Anzufangen. Also nicht dabei zu bleiben, oh ja, das ist ja ganz interessant. Seele behalten, das kommt mal. Wenn wir nicht diesen Leidensdruck haben, oder das ist nicht für uns, wenn diese Dringlichkeit, dann kann es wirklich sein, dass man, naja, das heben wir uns mal für später auf, wenn ich ein bisschen Zeit habe oder so. Und dann, wie beim ersten Mal, als er das Buch genommen hat, kommt es ins Regal und das hat es gar nicht gelesen sogar. Vielleicht, wenn er es gelesen hätte, hätte es vielleicht recht interessant gefunden, aber nicht, hätte es nicht weiter was bei ihm bewirkt. Aber in dieser Situation, wo ihn das Buch wieder gefunden hat, sozusagen, hat das wesentlich mehr Energie mobilisiert und Motivation. Und es hat sich mit sehr großer Intensität an den Start gebracht und ihn starten lassen. Das Zweite, auf gut Deutsch, ist dabei zu bleiben. Durchhalten, dabei zu bleiben. Und was immer das für uns heißt, weil dann, solange wir dabei bleiben und weil wir motiviert sind, weil wir Interesse haben, dann können wir auch nicht aufhören zu lernen. Selbst wenn es manchmal sich nicht so anfühlt, als wenn wir was lernen würden. Es anfühlt, als wenn wir irgendwo auf einem Plateau sind. Oder so. Wir können manchmal auch nicht wissen, was sich wirklich, während wir irgendwo auf einem Plateau daher spazieren, wie sich vielleicht die tektonischen Platten irgendwo unter uns verschieben oder so. Wir können nicht unbedingt unserem Ego trauen in der Einschätzung, ob wir Fortschritt machen in der Praxis oder nicht, weil wir haben oft falsche Kriterien. Wir gucken Dinge sehr oberflächlich an, wir wollen Resultate sehen aber nicht, wie vielleicht auch in einer wesentlich tieferen Ebene sich Sachen verschieben, wenn auf der Oberfläche gar nichts Besonderes passiert. Aber das, wenn euch das interessiert, das könnt ihr auch selber nachschauen. Ich glaube, das Prinzip habe ich euch, wie ich es verstehe, habe ich euch erklärt, dass es nicht darum geht, um bestimmte Erreichungszustände, für die wir dann ein Zertifikat bekommen, sondern um das Loslassen von den Dingen, die uns die das Gewahrsein in die Welt unserer Erscheinung der fünf Sinne halt binden und darin verstricken. Und das ist halt, dann wird halt so beschrieben, das ist halt ein gradueller Prozess, je mehr die sich abschwächen, in verschiedenen Arten und Weisen, wie wir uns halt fesseln lassen, wie unser Gewahrsein halt in unserer Erfahrung gefangen ist sozusagen, stecken bleiben, je mehr unabhängig wird es, je freier wird es, je mehr wird es auch zu einer Zuflucht, zu einem wachen, intelligenten Bewusstsein, was sich nicht in die Bewegung des Geistes oder unserer Erfahrung halt verstricken lässt. In gleichem Maße.